Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und gut in dieses fantastische Jahr gestartet. Die letzte Folge hier ist ein Weilchen her. Im November ist die gewesen und seitdem hat sich extrem viel bei uns getan. Wir haben Location gewechselt. Wir sind jetzt auf Mallorca, haben alles in Garmisch-Partenkirchen aufgegeben und werden den Winter hier verbringen, bevor es dann an einen neuen Ort geht, mehr dazu dann demnächst, aber es ist sehr spannend und der Dezember und auch der Start des Januars ist extrem geil gewesen, richtig geil. Wir waren ja Teil unseres Roadtrips letzten Jahres hier auf der Insel und haben so gut gefallen, dass wir gedacht haben, hey, wenn wir alles in Garmisch aufgeben, dann können wir doch einfach, wenn wir so frei sind, eine kleine Pause gönnen und unser Hab und Gut, also beziehungsweise uns und unsere Sachen halt hierher bringen, um den Winter hier zu verbringen. Und das haben wir jetzt halt auch gemacht und das ist jetzt hier gerade der Fall und das ist extrem, extrem, extrem geil. Jeden zweiten Tag Tennis spielen, die Sonne scheint, es ist einfach ein ganz anderer Lifestyle und das ist super. Heute geht es auch um eine andere Reise, die wir letztes Jahr gemacht haben. Und zwar, wie ihr gesehen habt, um Norwegen bzw. Skandinavien mit Thorsten und Astrid. Die zwei waren mit ihrem Camper unterwegs und was sie alles erlebt haben und welche Wanderungen sie gemacht haben. Darüber sprechen wir heute. Es war auf jeden Fall extrem cool so ein Roadtrip mit einem Defender ist natürlich immer abenteuerlich und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir über Ihre Reise zu sprechen. Bleibt also auf jeden Fall dran und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Podcast. Wenn ihr sie loswerden wollt, dann könnt ihr überall eine Bewertung hinterlassen oder mir auch einfach schreiben auf Instagram. Ihr findet mich unter Off the Path und folgt da auch gerne, denn ich bin jetzt gerade noch auf Mallorca, aber wenn diese Folge online ist, dann bin ich es nicht mehr, denn dann sind wir in Ruka Kusamo in Finnisch Lappland. Denn da fliegen wir heute Abend hin. Ich freue mich sehr. Natürlich ein krasser Temperaturwechsel von ungefähr 18 Grad, die wir hier gerade haben. Ich komme gerade vom Tennisspielen zu minus 20 Grad, die irgendwie morgen vorhergesagt sind in Finnisch Lappland. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wenn ihr Lust habt, das ein bisschen zu verfolgen, live zu verfolgen, dann kommt doch gerne dazu auf Instagram. In den Stories werdet ihr mehr erfahren und genau. Ansonsten geht's jetzt los mit dieser Folge mit Thorsten und Astrid. Wunderschönen guten Morgen, ihr zwei.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schön, dass es zu früher Stunde klappt mit einem kleinen Talk zwischen uns. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Ich bin außer Praxis so ein bisschen. Viel gereist die letzten Monate, wenig mit anderen darüber gesprochen, weshalb ich mich sehr freue, dass ihr heute Morgen Zeit habt.
Also für uns ist es der erste Podcast, von daher, wir sind auch aus der Übung, weil wir es noch nie gemacht haben.
Aber wir freuen uns auch auf jeden Fall auch über unsere Reise nochmal zu quatschen, weil das ist ja immer schön, wenn man sich zurückerinnert, was man so gemacht hat.
Ja, das ist ja der Grund, warum ich damals vor langer Zeit, mittlerweile sind das fast sechs Jahre, diesen Podcast gestartet habe, weil ich mich erstens mit anderen darüber unterhalten wollte, aber es ist halt einfach schön, über die eigene Reise zu sprechen. Und oftmals ist es ja so, dass wenn man diese Geschichten im Freundeskreis auspackt, dann, interessiert es oft wenigen so wirklich.
Deswegen ist auch ein Vorteil so an Instagram oder sonstigen, dass die Leute es wirklich freiwillig folgen können. Und tatsächlich merken wir, dass viele auch fragen, ach, das ist ja besonders schön. Ja. Und das, was du sagst, gerade meine Eltern, deren wichtigste Frage ist immer, wie war das Essen? Und seitdem wir aber campen, ist das ja das eigene Essen. Deswegen fragen sie eigentlich eher weniger mittlerweile.
Ja,
das ist traurig.
Ja, ich verstehe das sehr gut. Es ist einfach so. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, dass wenn man von einem großen Abenteuer zurückkommt, das Interesse oftmals sich in Grenzen hält. Und aber dabei ist es ja genau, also Teil des Abenteuers, danach diese Geschichten zu erzählen. Und weshalb ich mich sehr freue, über eure Reise letztes Jahr, aber auch dieses Jahr so ein bisschen zu sprechen, was ihr so alles erlebt habt. Und wir sprechen über Norwegen und Schweden, richtig?
Korrekt. Das war dieses Jahr Dieses Jahr im Sommer waren wir in Norwegen und Schweden. Und die Liebe dazu, beziehungsweise die Liebe zum Norwegen, hat uns letztes Jahr so ein bisschen davon infiziert.
Ihr seid letztes Jahr zum allerersten Mal dort gewesen, obwohl es ja eigentlich lange Zeit nicht ging. Seid ihr also vor dem Lockdown ging ja nicht, ihr seid also als Norwegen aufgemacht hat, rübergegangen.
Im Sommer,
Ja.
genau. Wir hatten eigentlich tatsächlich letztes Jahr geplant, nach Kanada wieder zu reisen. Kanada war so unser Steckenpferd. Da hat sich so die Liebe auch zum Camping entwickelt. Und naja, als es dann mit Corona losging, hatten wir uns Alternativen überlegt. Wir hatten schon lange geliebäugelt, ein Zelt uns anzuschaffen, weil wir
Ja.
das ziemlich cool finden. Und auch mit Rucksack, Zelt einfach los. Das haben wir dann letztes Jahr gemacht und im Frühjahr sehr, sehr einfach auf Trekkingplätzen in Deutschland das mal getestet, wie das so funktioniert. 2, 3 Tage autark. Das hat super funktioniert. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir 8 Tage Jotunheim, Norwegen, weil da bin ich so wie du. Ich wollte sofort die härteste Tour, die schönste Tour und nicht so eine Anfängertour, weil wir hatten uns ein paar verschiedene Routen angeguckt, aber wir haben uns dann für Jotunheim entschieden und das war erstklasse, muss man sagen.
Ihr seid ohne großartige Zelterfahrung dahin. Also ihr habt ein bisschen in Deutschland getestet, habt euch wahrscheinlich irgendwie in Blogs und so weiter eingelesen, was man so alles braucht. Gewicht mal so grob gecheckt, war wahrscheinlich irgendwie ein bisschen drüber, aber passt schon irgendwie. Und dann einfach los, oder wie war das?
Ja, also was wir gemacht haben, wir sind dann in den Ausstatter unseres Vertrauens gegangen und hatten uns vorher halt auch mal ein bisschen über Ausrüstung halt so schlau gelesen. Und das ist ja dann irgendwie bei der Outdoor-Ausrüstung so ein invertes Verhältnis. Also je mehr Geld du ausgibst, desto weniger bekommst du dafür, weil desto leichter wird es ja.
Ja.
Und
Ja.
da haben wir dann irgendwie versucht, so den geraden Mittelweg zu finden. Also beispielsweise beim Zelt haben wir darauf geachtet, dass wir ein recht leichtes bekommen. Aber so zum Beispiel bei den Isomatten haben wir erstmal einfach geguckt, okay, was Handhabbares, was Vernünftiges, was aber auch irgendwie einfach erstmal hält. Ja, also es ist jetzt nicht das Packmaß von der Faust. Und bei den Schlafsäcken war es so, als wir hier in Deutschland unterwegs waren, da hatten wir zunächst erstmal die tropischen Schlafsäcke eines lokalen Discounters irgendwann mal von den Eltern geschenkt bekommen. Und
Oh, die gute
da
Marke mit Q.
haben wir dann letztens. Ja, vielleicht. Und da haben wir dann halt recht schnell festgestellt, okay, die brauchen ein Upgrade ASAP. Ja, also die sind irgendwie fürs Schlafen beim Festival, wo man die halt einsaut, sind die echt okay. Aber wenn man es halt ernst meint und dann irgendwie nicht erfrieren möchte, sind die halt nur gut gemeint.
Und vor allem vom Packmaß auch. Also das war schon
Ja, das war
ordentlich.
so ein Boxsack.
Als wir dann das erste Mal dann auch bei Globetrotter natürlich waren, waren wir echt fasziniert, wie klein so ein Schlafsack gequetscht werden kann. Haben uns aber da auch zum Beispiel gegen eine Daune entschieden, weil die Preise, da sind wir dann doch ins Schleudern gekommen, als wir dann so pro Person bei 1.000 € waren mit Ausstattung fürs Zelten. Also haben wir den Mittelweg gewählt und ja, dann sind wir tatsächlich quasi einfach los mit einer Wanderkarte schon im Gepäck, also nicht ganz blind.
Oh ja.
Da waren wir nur sehr irritiert, was für Zeitangaben auf diesen Wanderkarten vorgegeben waren, weil ich weiß nicht, ob die mit einem Helikopter da lang geflogen sind. Wir hatten immer deutlich, deutlich länger gebraucht und fanden eigentlich, dass wir schnell unterwegs waren mit den Trekking-Rucksäcken. Und vom Gewicht her hatten wir uns auch ein paar YouTube-Blogger angeguckt. Waren wir eigentlich ganz okay. Da haben wir auch drauf geachtet, kein unnötiges Zeug mitzunehmen. Wobei, eine Anekdote, ich hatte halt kein Buch zum Lesen. Dann hatte ich noch so ein altes Reklamheftchen dabei und dachte mir, ach, ich wollte doch immer schon mal den Faust lesen. Ja, der war unnötig. Den habe ich natürlich mir nicht angeguckt. Aber ansonsten war alles echt in Ordnung, fand ich.
Ihr habt jetzt gerade ein paar Dinge angesprochen, die ich sehr spannend fand. Also als allererstes, es ist einfach echt unglaublich, wie viel Geld man für eine gute, also für gutes Equipment ausgeben kann. Also da können manche Leute halt in Luxusurlaub für fliegen.
Na gut, also du kaufst natürlich Equipment, das nutzt du halt öfters als nur für einen Urlaub im Idealfall, aber es ist einfach echt krass. Und das, was ihr gesagt habt, desto teurer es wird, desto weniger bekommt man, ist natürlich auch sehr viel dran. Es ist echt unglaublich, wie weit die Technologie da, also in dem Fall ist es ja wirklich Technologie, wie weit die gekommen ist, dass sie halt Schlafsäcke, die halt wirklich richtig gut sind, so groß wie deine Handfläche halt irgendwie sind. Das ist irre, wie klein die geworden sind. Aber dafür musst du halt echt ein paar Scheine hinblättern. Und das Schlimme ist ja, also ist ja natürlich der Vorteil an Globetrotter zum Beispiel, wenn man da in so einen Laden reingeht, da kommst du ja irgendwie nicht raus, ohne ein paar hundert Euro auszugeben. Ja. Da bist du ja an jeder Ecke bist du da inspiriert, oh, das brauche ich ja noch. Und das wäre eigentlich auch nicht schlecht, nur für den Fall der Fälle.
Mhm. Ja, das ist der Vorteil wirklich, wenn man bei der Club-Mitgliedschaft bei Globetrotter ist. Dieses Jahr haben wir so ein paar Ergänzungssachen wirklich for free fast bekommen.
Ja, mit der Punkten, genau.
Mit der Punkte-Sammelkarte. Früher habe ich mir immer gedacht, wie soll man da überhaupt irgendwie auf einen Betrag kommen, der relevant ist, wenn man da mal für 30 Euro sich irgendwas kauft.
Ja, aber reicht ein Schlafsack.
Aber ein Schlafsack und ein Rucksack hat dann gereicht und dieses Jahr konnten wir dann für Norwegen, Schweden quasi umsonst da einkaufen. Das war mal schön.
Ja, das ist sehr cool. Das ist übrigens etwas, was ich gar nicht wusste. Ich wusste also dadurch, dass ich ja hier auf dem Land lebe und solche Geschäfte nicht um die Ecke habe, ist bei mir alles immer eher online konzentriert. Aber ist natürlich schon echt ein großer Vorteil, vor allem vor so einer Reise, wenn man das konzentriert alles an einem Ort macht und sich da auch gut beraten lässt. Ne?
Ja, absolut.
Definitiv. Das ist der Vorteil. Wir wohnen ja hier in Siegburg und wir haben Köln und Bonn um die Ecke. Auch in Bonn ist ein genialer Ausstatter, wo wir auch waren. Mhm. Also wir konnten uns wirklich halt beraten lassen. Auch mal, Globetrotter hat natürlich auch seine eigenen Marken, auch mal andere Häuser sich anzugucken. Und da hatten wir einen guten Mix, finde ich.
Ja, ja, absolut, absolut. Also ich meine, Friluft ist ganz okay, aber ist jetzt nicht so viel, viel, viel besser als die Kuhmarke.
Ja, genau. Und damit hast du jetzt gerade auch schon unsere Luftmatratze erwischt.
Ja. Also ich nenne sie Kuhmarke, weil ich sie so schlecht aussprechen kann. Kuhatschua oder irgendwie sowas von Decathlon. Ja, wir sprechen von Decathlon, falls irgendwer nicht weiß, über wen wir sprechen. genau. Aber ich meine, der Laden in Köln, Globetrotter in Köln, ist der Hammer.
Ja.
Also das ist ein so krasser, geiler Laden.
Ja, der ist schon cool. Du kannst auch einfach nur drin bleiben. Also wenn du nichts kaufen willst, unbedingt einfach da ein bisschen ins Becken runter gucken, wenn die da wieder tauchen oder mit Kajaks da ihre Ründchen drehen. Das ist schon schick.
Das ist gigantisch. So, genug Werbung für Globetrotter. Ihr seid Jotunheimen gelaufen. Ihr habt länger gebraucht, als die Angaben vorgegeben waren. Wie lange habt ihr gebraucht? Habt ihr es langsamer angehen lassen oder habt ihr so einen Stechschritt drauf gehabt am Anfang, der euch sowieso sofort die ganze Energie weggenommen hat? Und wie habt ihr euch darauf so richtig vorbereitet? So viele Fragen auf einmal.
Also der Schritt, fangen wir vielleicht damit mal an. Also der Schritt war eigentlich okay. Also den Gang, den wir drauf hatten, der war recht konsistent. Ich glaube, du hast auch auf deiner Uhr geguckt, was es gemessen hat.
Im Schnitt 3 km/h, mal weniger, wenn es ein bisschen unebener war. Genau. Oder wir mal wieder den Bach durchqueren durften.
Genau.
Oder manchmal haben wir sogar die 4 km/h geschafft, aber eher selten. Also im Schnitt 3.
Genau. Und dann war es halt so, wir hatten halt diese super detaillierten Karten vom DNT und die sind auch wirklich top. Ja, und dann standen da halt an den Wegen, standen da in Klammern halt immer diese Zeiten. Beziehungsweise da stand eine Zahl und ein Buchstabe und wir konnten uns erst nicht erklären, wofür das stand, bis wir dann irgendwann mal geschnallt haben, dass das die Zeiten sind. Und am Ende, wenn du die Zeiten gesehen hast, ja, dann ist das irgendwie so, wie wenn wir mit unserem Land Rover fahren. Also du kannst einfach mal 2 Stunden draufschlagen oder 3, je nachdem. Weil, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, vielleicht sind die Norweger das irgendwie abgelaufen. In einem Anflug von Sportwillen.
Und wir haben halt nicht viele Pausen gemacht. Wir haben meistens, also die Trips kann man sich so vorstellen, gehen immer von DNT-Hütte zu DNT-Hütte. Man kann das nämlich auch einfach mit einer Hüttenwanderung verbinden. Und wir haben dann halt immer versucht, da zwischen die Zeltstops einzulegen. Kann man ja überall, wo man möchte, außer innerhalb von einem Kilometer um die DMT-Hütte. Ja. Und ja, man hat halt immer 2-3 Stunden länger gebraucht. Und deswegen haben wir uns da ein bisschen gewundert. Vielleicht, wenn man ohne Tracking-Rucksack unterwegs ist. Ich hatte 15 Kilo, Thorsten 18 Kilo auf dem Rücken. Ist man mit Sicherheit noch mal ein bisschen schneller. Ja, aber ich glaube, zu der anderen Frage, wir haben uns ganz am Anfang, da sind wir in Jendesheim den Berg hoch, da war es sehr, sehr heiß, 25, fast gefühlt 30 Grad, übertrieben war es nicht, aber es fühlte sich so an. Da waren wir ein bisschen verausgabt, als wir oben waren. Ja. Aber danach haben wir es eigentlich gut angehen lassen, auch kein einziges Mal irgendwie Muskelkater gemerkt oder Rückenschmerzen, also vom Lauftempo war das absolut in Ordnung.
Ja, und geübt, ja, wir haben das geübt. Wir hatten halt hier in Deutschland dann noch so ein paar Trekkingrouten mal gemacht. Einfach voller Rucksack auf den Rücken und halt mal gehen, ne, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt und zum anderen auch Gefühl dafür bekommt, was man alles nicht braucht.
Ja.
Und wir haben vorher noch, das war aber unabhängig von dem Urlaub, hatten wir so ein Survival-Training von Freunden mal geschenkt bekommen. Das war aber eher so ein Skill-Up, ne? Also einfach mal Tipps und Tricks so ein bisschen lernen für Notlagen. Aber das war völlig unabhängig von diesem Urlaub. Und alles, was wir sonst gemacht haben, war halt, dass wir uns so grob diese Route halt zurechtgelegt haben. Mal so grob die Tage überschlagen, um dann auch natürlich das Essen vorzupacken. Ja, und dann irgendwie noch so 2 Tage Karenz obendrauf für Abwettern, also wenn es halt mal ordentlich reinhängt.
Aber, kleine Anekdote auch wieder hierzu, ich habe den kleinen Fehler gemacht, ich habe die Kalorien dann durchgerechnet, wie viel brauchen wir, Tagesbedarf, Mann natürlich mehr als eine Frau. Was ich nicht beachtet habe, ist, dass wir so im Schnitt 20 Kilometer am Tag gewandert sind und mit diesen 15, 18 Kilo auf dem Rücken war das ja schon dann eher Sport. Die Kalorien habe ich vergessen zu berechnen. Das heißt, wir waren zwar immer satt, man muss auch ehrlich sagen, wir waren satt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien wir hätten mehr essen müssen. Wir haben aber auf jeden Fall nach den 8 Tagen dann doch jeder 2 Kilo abgenommen. Ist auch mal okay und schön, war ein schöner Nebeneffekt.
Ja.
Aber das, tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viel wir noch hätten mitnehmen müssen an Nüssen oder Müsli-Riegeln. Da gibt es auch eine schöne Story zu, weil wir einmal in der Nacht einen Besucher hatten, eine kleine Maus, die dann ein paar Tagesrationen Müsli-Riegel leider angeknabbert hatte. Okay, dafür gibt es da aber überall DNT-Hütten, wo man sich auch mal einen Schokoriegel kaufen kann. Weil es selbst im Nirvana quasi dort auf dem Hügel, auf dem Berg mit einer Kreditkarte möglich ist zu zahlen. Und dann haben wir uns da halt mal einen Schokoriegel gegönnt.
Das kann ich doch nicht mal hier beim Bäcker um die Ecke.
Nein, richtig, bei uns genauso.
Das finde ich halt so irre an Norwegen. Welches Essen, welche Marke habt ihr dabei gehabt? Die gute norwegische? Oder?
Ja, solideste Yum-Yum-Suppen und Uncle Bens Reis.
Aus Deutschland alles mitgenommen.
Ja.
Ach, und ihr habt auch richtig immer jeden Abend gekocht und nicht die Trockennahrung quasi aufgekocht.
Ja, also wir haben nur heiß Wasser warm gemacht und dann auch die Yum-Yum-Nudeln zum Beispiel das draufgekippt oder auf den Uncle Bens Reis. Also das war das Kocherlebnis an der Stelle. Ja, aber also so Tactical Food oder die lokale norwegische Marke kannten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Die kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist so lecker. So lecker. Also wir haben uns ja auf dem Kanu-Trip und auch in Norwegen dieses Jahr ausschließlich davon ernährt. Mhm. Und wir haben sehr, sehr viel Geld in Norwegen für dieses Essen ausgegeben, weil es so gut ist. Haben uns sogar aus Norwegen was mitgenommen nach Deutschland, weil es tatsächlich eine der wenigen Dinge war, die in Norwegen günstiger waren als in Deutschland.
Oh, mal gut zu wissen.
Ja, also wir hatten für dieses Jahr hatten wir Tactical Food dabei, wollten das mal ausprobieren. Einfach, weil wir auch vieles davon gehört haben, haben einfach gesagt, okay, nehmen wir uns mal so einen Sechserpack und probieren uns mal durch.
Da haben wir aber tatsächlich dieses Jahr nur 2-mal was probiert, weil wir sind nicht mit dem Tracking-Rucksack dieses Jahr unterwegs gewesen.
Stimmt.
Ja.
Ja. Ich muss mal eben kurz schauen, mir entfällt gerade der Name. Ich habe schon, fleißige Zuhörer wissen jetzt sofort, wie sie heißen. Aber mir entfällt er jetzt gerade. Ich habe so viel davon gegessen dieses Jahr. Real Termit oder so heißt. Ja, genau, Real Termit. Das ist das. Dieses Tactical Food, das ist ja diese grüne Verpackung.
Genau.
Die finde ich nicht so geil. Real Termit is the real shit. Das ist wirklich richtig geil. Also das nächste Mal müsst ihr das mal probieren.
Ja, dann werden wir uns da mal vor Ort eindecken.
Also wenn ihr irgendwo bei Globetrotter und Co. mal so eine orangene Verpackung seht, dann holt sie euch, macht euch Kerzenlicht zu Hause an, stellt euch vor, ihr werdet irgendwo in der Natur und probiert es mal. Es ist sehr geil. Danach wollt ihr nie wieder Trekking oder Camping machen ohne dieses Essen.
Klingt sehr gut.
Wie war das, diese Wanderung letztes Jahr zu machen? Oder wie war es andersrum? Wie war es letztes Jahr in Norwegen zu sein im Vergleich zu diesem Jahr?
Also letztes Jahr zumindest gerade auf der Wanderung war es ja so, nachdem du die Instagram-Spots verlassen hattest, wurde es auch ruhig. Ja, also selbst letztes Jahr war es so, dass uns schon der ein oder andere Touristenstrom an enthusiastischen Deutschen oder Europäern entgegenkam, der dann da ja doch irgendwie sein Foto machen wollte. Es war deutlich weniger wie das, was wir im Internet auch gesehen haben, also diese Real-Shoot-Fotos, die dann auch mal zeigen, wie es da eigentlich aussieht, bevor und dann nachdem das Foto entsteht. Aber da waren schon noch Menschen. Und wenn man dann anfing abzubiegen, ja, und auf diesen Rundweg ging, dann wurde es auch mal einsam. Das war dieses Jahr auch aufgrund natürlich, wie wir gereist sind, also mit unserem Defender-Jahr, war das halt ein bisschen anders. Einfach vor dem Hintergrund, wir haben natürlich nur Spots auch angesteuert, wo ja auch irgendwo Straße oder ein gewisser Zugang war mit unserem Auto. Und zum anderen, das hatten uns die Locals erzählt, die Norweger und Skandinavier haben dieses Jahr halt auch vermehrt in ihrem eigenen Land nur Urlaub gemacht, statt mal ins Warme zu fliegen oder Ähnliches, sodass halt auch die Dichte an Norwegern und Schweden vor Ort wohl laut Angaben deutlich höher war. Ja, also das war mir so aufgefallen.
Also ich fand auch, dass dieses Jahr, wir waren ja auch dort. Und vor allem die Hotspots wahnsinnig voll waren. Und die Lofoten, da war ich so erschrocken, dass ich drei Tage hochgefahren bin und dann nach zweieinhalb, drei Tagen wieder runtergefahren bin, weil ich da so, nee, das ist mir zu voll. Das geht einfach leider nicht. Also ich war natürlich auch in der absoluten Hochsaison, glaube ich, da. Im Juli, glaube ich, war das. Aber das war schon echt erschreckend dieses Jahr. Ja, aber dazwischen, zwischen den Hotspots, wie ihr gerade gesagt habt, da war natürlich nichts. Ne? Also wir haben natürlich Orte, sogar Preikestolen und Trolltunga haben wir für uns alleine gehabt. Das war der absolute Wahnsinn.
Ja, das hatten wir beispielsweise dann tatsächlich nicht. Trolltunga waren wir auch. Wir haben leider nicht mehr geschafft. Wir hatten nur 3 Wochen insgesamt und Schweden, Norwegen, das war dann nicht möglich, super viele Spots anzusteuern, aber Trolltunga war auch auf der Liste und auch während der Wanderung schon ab und zu gemerkt, so ein bisschen Gänsemarsch hinter anderen zu trotten. Das hat sich dann nachher Gott sei Dank ein bisschen zerlaufen. Aber als wir dann da ankamen bei der Trollzunge und wie ihr es auch berichtet hatte, man denkt ja die ganze Zeit, wann kommt das denn? Und die letzte Kurve ist es dann endlich da. Und das Erste, was wir aber gesehen haben, war die Schlange, die für das Foto anstand. Weil wir sind tatsächlich tagsüber gewandert.
Ja klar, das ist natürlich, das glaube ich sofort.
Und wenn ich es nochmal machen würde, auf jeden Fall da auch oben zelten. Ja. Weil ich glaube, das ist echt phänomenal, wenn man das dann abends fast alleine für sich hat, morgens alleine hat. Nur da ich schwanger bin, war uns das dann doch ein bisschen zu heikel, da auch zu bleiben. Man weiß ja dann nicht, ob man doch irgendwas hat. Deswegen haben wir uns den Tagestrip angetan. wir können es auch nur empfehlen. Wenn möglich, oben zelten, das ist dann bestimmt deutlich entspannter.
Ja, ja, man muss einfach die Dinge immer gegen den Strom machen, ne? Also die besten Zeiten sind immer halt abends und morgens. Da sind die meisten Leute zu faul für. Und dann, wenn die meisten Leute draußen sind, dann halt eben die Zeiten vermeiden. Und es halt eben dann da tatsächlich so machen, wie wir es gemacht haben, an diesen Orten zu übernachten. Das geht ja auch. Und Campen ist ja auch mega geil.
Absolut.
Ihr habt euch dann, ihr habt euch die, dieses Jahr habt ihr euch einen Defender gekauft, ne?
Im Februar, ja. An Weiberfasnacht hier im Rheinland haben wir uns unseren Defender gekauft, genau.
Das muss natürlich dieses Jahr auch extrem schwer gewesen sein, einen zu finden, der erstens funktioniert und fährt und dann auch noch befahrbar ist. Also und nicht sofort irgendwie kaputt geht.
Da hatten wir uns auch ein paar angeguckt, waren bei einem sehr, sehr verleitet, den zu kaufen. Aber auch schon so das typische, fast 300.000 Kilometer gelaufen. Auch Rost kauft man ja quasi mit. Hatte aber auch schon ein Dachzelt, das fanden wir sehr interessant. Aber als wir uns den angeguckt haben, dachten wir auch, boah, das ist alles so versifft. Sorry. Fühlst du dich da wirklich wohl drin? Dann musst du den auch wieder komplett neu aufmotzen. Und dann haben wir uns irgendwie doch für andere entschieden, die ein bisschen weniger gelaufen sind. Ja. Und da hatten wir einfach tatsächlich mega Glück, dass bei einem Händler was reingekommen ohne Bild. Das ist meistens etwas, wo ich ja nicht so angetriggert bin oder generell wahrscheinlich Käufer nicht so angetriggert sind, sich das näher anzuschauen. Aber die Key Facts, die waren so faszinierend, dass wir den mal angerufen haben. Er hat dann auch direkt gesagt, hey, morgen kommt einer. Und wenn er heute kommt, dann haben wir kurz mal uns angeguckt und gesagt, das ist jetzt die Chance, wir müssen da rüberfahren, abends rüber und zugeschlagen. Der war einfach nur gigantisch. Also man muss manchmal Glück haben und sich da auch nicht vielleicht von ableiten lassen, wenn da kein Bild online ist. Man sieht ihn ja vor Ort, man kauft ihn ja jetzt nicht ungesehen und wir sind sehr, sehr zufrieden mit ihm.
Sehr cool. Mal ein paar Eckdaten für die zuhören. Was hat er runter? Wie alt ist er?
Also der ist Baujahr 2011, ist ein TD4. Der hat, als wir ihn gekauft haben, 83.000 gelaufen. Und er war, jetzt muss man überlegen, er ist ein Importfahrzeug und er hatte schon ein paar Extras drin, beispielsweise Vollsperren, hinten und vorne waren verbaut. Und noch der Original Land Rover Dachgepäckträger war auf dem Dach und rostete dankenswerterweise vor sich hin. Das sind so die Eckdaten. Innenraum wurde sogar einigermaßen hergerichtet vom Vorbesitzer. Also da war irgendwie, der hat den Alcantara-Himmel eingezogen. Sitzheizungen waren schon komplett verbaut.
Klimaanlage, sowas ist auch nicht immer Standard.
Funktionierende Klimaanlage. Ja. Das sind so die technischen Eckdaten, die wir haben. Und der Preis, den er dafür aufgerufen hatte, waren, glaube ich, 32 Schleifen.
Das geht ja eigentlich noch.
Ja, das
der geht ist auch. Der ist auch jetzt schon wieder ein paar Tausender Mehrwert.
Also die Chance besteht, der war Unterboden war halt nicht versiegelt. Also das haben wir dann halt alles machen lassen von Waschkraft Westerwald. Ja, der hat das runtergerissen, das dann den ganzen Rost, hat den komplett neu versiegelt, Glasperlen, Eisperlen, irgendwas mit Perlen, Hohlräume dicht gemacht und so weiter. Dann mussten auch ein paar Sachen gemacht werden. Ne? Also wir haben, weil wir ja hier in Siegburg wohnen, wir haben zum Glück es nicht sehr weit zu Pete's Offroad Garage, also die Firma 4 Passion Nutzer, Zuschauer.
Ich kann Peter nur empfehlen. Ich kenne Peter noch von Jeep-Zeiten und ich habe Peter jetzt gerade auf dem Caravan-Salon getroffen, weil wir dann Probleme mit dem Defender hatten. Pete's Offroad Garage kann ich nur empfehlen.
Genau, also und der Pete, also sowohl vor Ort, der Vor-Ort-Service, als auch der quasi After-Sales. Ja, also
immer erreichbar, der gute Mann.
Ja, genau, also auch als wir in Schweden waren, mitten in Schweden, auf einmal kam eine Nachricht von ihm über Freema reingetriggert und meint so, hey du, ich wollte mal gerade bei dir einchecken, Thorsten, ist alles okay bei euch, funktioniert der Landy? Ja, und das ist halt einfach, das ist auch einfach eine menschliche Komponente, finde ich toll. Also muss ich wirklich sagen, ja, müsst ihr nicht machen.
Nee, muss er gar nicht machen. Also, aber das ist halt, ich bin damals auch extra aus Garmisch nach Düsseldorf gefahren, weil der Typ es einfach voll drauf hat. Und das Problem ist, leider ist es halt einfach so, dass du jedes Mal, wenn du da bist, es teuer wird, weil er immer was findet. Ja, aber es ist halt einfach wirklich gut, weil du möchtest halt eben nicht, dass dir das Differential beim Offroaden halt um die Ohren fliegt. Und er findet halt solche Sachen. Er schaut sich wirklich alles an.
Ja, und der hört auch vor allem alles. Ne? Ja. Das ist unglaublich. Er steckt irgendwie. Der Kollege steckt ja echt den Kopf aus dem Fenster und auf einmal ist er dann so, gib mal ein bisschen Gas. Jetzt mal weg. Jetzt nochmal. Ja, und dann stellt er irgendwie fest, dass eine der Umlenkrollen so leicht scharf, wo du dir einfach denkst, yo, okay.
Ja, also wenn man Defender hat, kommt man nicht um Pete rum, und wenn man ein Allradfahrzeug hat, dann sollte man trotzdem zu ihm gehen.
Ja, also A, extrem gut bewandert, B, er weiß halt auch einfach Bescheid, und C, er hilft halt auch wirklich, also er ist unheimlich hilfsbereit. Ja. Und das war auch der Grund, warum wir mit unserem dann auch da direkt hin sind und hatten dann vor Schweden so nochmal alles auf Herz und Nieren durchprüfen lassen, damit wir es auch bis dahin schaffen.
Jetzt ist gerade ganz ruhig, seid ihr noch da?
Ja, jetzt
ja, wieder. Okay. War gerade ganz schnell abgehakt. Ja, also auf jeden Fall, also Pete, haben wir jetzt genug Werbung für gemacht. Der Mann, der hat richtig drauf. Aber es hat auch alles funktioniert.
Ja, ganz genau. Also wir hatten dann noch vorher ein paar Sachen modifiziert, damit wir guten Gewissens nach Schweden, Norwegen können. Wobei, an der Stelle muss man sagen, Offroad haben wir uns dieses Jahr noch nicht dran gewagt. Das ist dann so eines der nächsten Themen. Dieses Jahr war auch... Wir wollten die Nationalparks in Schweden uns angucken, kann man wirklich, wirklich empfehlen. Also das fanden wir auch sehr toll. Und trotzdem hat uns aber auch irgendwann da was gefehlt, so die Berge. Schweden ist ja dann doch im Süden sehr, sehr flach. Und dann sind wir halt auch nachher noch nach Norwegen rüber. Und da gibt es ja eine Sehenswürdigkeit nach der anderen, so gefühlt. Und deswegen Offroaden war dieses Jahr noch nicht auf dem Plan. Nee. Das kommt noch.
Also Schotterpisten waren so das höchste der Gefühle. Ja, und da, also da jetzt irgendwie so richtig in den Matsch rein, müssen wir das noch für uns entdecken, ja, aber so haben wir jetzt auch erstmal gesagt, nö, das geht auch so ganz okay.
Da müsst ihr dann demnächst mal die Westalpen machen. Da haben wir eine tolle Folge hier im Podcast vor einiger Zeit, ich glaube vor 2 Jahren mal aufgenommen. Ist sehr zu empfehlen für Offroader. Da kann man nämlich abseits dieser Straßen, Militärstraßen, nämlich auch ein paar richtig geile Touren machen, und man campt halt irgendwie so fast auf, also zwischen 1500 und 3000 Metern. Das ist schon echt irre. Brauchst natürlich auf jeden Fall Höhenkit, ne? Die Standheizung, Höhenkit.
Ja, das haben wir sogar drin. Also wir haben unter unserer Kubi-Box haben wir die Standheizung verbaut. Das ist eine Planar 2D. Und die ist von Haus aus wohl irgendwie bis, jetzt, ich lasse mich gerne korrigieren, ich glaube 4.000 oder 5.000 ist die ausgelegt. Also ja, sie müsste zünden, sagen wir es mal so.
Sehr gut. Ja, ist auch echt viel wert. Also wir waren jetzt gerade in Südtirol am Wochenende und auf 2.300 Metern, und da war schon echt gut. Wir haben die nämlich auch, die Planar 2D. Mhm. Ist ganz gut, die dann zu haben. Es war schon sehr, 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 sehr kalt. Und muss allerdings sagen, dass die natürlich auch schon ein bisschen, also eine hat, macht dann schon, ist schon ein bisschen wenig auf der Höhe bei der Kälte, um so einen großen Sprinter zu heizen, den ganzen Wagen. Aber unterm Bett war es mollig warm.
Ja, das ist das, was zählt. Also im Zweifelsfall einmümmeln, einwickeln und dann an die Heizung.
Genau. Ihr habt ja gerade schon gesagt, Schweden ist relativ flach und auch relativ gleich. Also es verändert sich landschaftlich lange nichts, bis sich mal ein bisschen was verändert. Was ja in Norwegen das komplette Gegenteil ist. Also da verändert sich ja ständig etwas, und es ist ja ständig irgendwie, muss man irgendwie seine Kinnlade vom Boden aufheben. Ja. Was habt ihr da gemacht auf eurer Reise dieses Jahr, also in Norwegen?
In Norwegen, da sind wir sind nördlich von Trondheim, sind wir über die Grenze von Schweden. Also da war auf schwedischer Seite, das war so eine Höhenstraße, die wir da gefahren sind. Fehlmann, Fehlfan, irgendwas mit V und irgendwo war bestimmt nee. Die sind wir lang gefahren und kamen da auf ein paar Kilometer an die Grenze zu Norwegen und haben dann unser quasi Glück versucht, dass wir rüberkamen. Das war dann nördlich von Trondheim.
Glück, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht geimpft war, weil das die STIKO ja noch nicht empfohlen hatte und es nicht geklappt hatte. Und deswegen waren wir uns halt nicht sicher, funktioniert das mit der Einreise? Denn in Schweden gibt es ja quasi kein Corona. Ich habe gegoogelt, ich wollte irgendwo einen Selbsttest da machen, um dann nach Norwegen reinzukommen, weil das war dann noch möglich mit Selbsttest. Keine Chance. Also wir haben nirgendwo ein Selbsttestzentrum gefunden oder auch nicht mal in der Apotheke die Abstrichtests. Deswegen haben wir es versucht, sind an die Grenze ran und ich musste dann auf der norwegischen Seite einen Test machen, alles gut und dann konnten wir durch. War unser Glück, weil Norwegen war besseres Wetter auch tatsächlich angesagt. Davon haben wir uns natürlich dann auch inspirieren lassen, weil wir, für alle Land Rover-Fahrer, die kennen es, der Landy ist halt grundsätzlich eher nass, auch von innen, wenn es regnet. Mhm. Und als wir dann in Schweden einmal so einen Regentag hatten, ist schon blöd, wenn es reintropft.
Und, das
und deswegen fanden wir das sehr, sehr interessant, dass Norwegen so gutes Wetter angesagt war. Und das hat sich auch bewahrheitet. Beispielsweise Bergen waren wir auch, ist ja auch dafür bekannt, dass es da mehr regnet im Jahr, als dass die Sonne scheint. Und wir hatten wunderschönes, strahlendes Sonnenwetter. Und das war einfach nur genial. Also diese Stadt da im Sonnenschein zu sehen, war ein Traum. Und dann, ja, aber erstmal zurück. Genau, Trondheim haben wir uns auch angeguckt. Auch ein süßes Städtchen und dann sind wir aber mehr in die Nationalparks rein.
Ja, wir sind dann von da aus südlich, also südwärts gefahren in Richtung des Geiranger Fjords, haben die Küste vermieden, weil da war halt dieses massive Regengebiet angekündigt. Deswegen sind wir übers Inland gefahren und sind da irgendwo, ich weiß gar nicht, zwischen Trondheim und Geiranger, sind wir an so einem Bergsee dann stehen geblieben, der sogar einen Sandstrand hatte. Ja, zum Baden, also außer für Norweger, also für uns war es Baden nichts. Die Norweger sind da reingelaufen. Das war eine der Stationen und dann ging es von da aus weiter Richtung Geiranger, also Lom runter dann in den Geiranger und von da aus dann mit der Fähre durch den Geiranger Fjord Richtung Jostedal-Bremen, bevor es dann Richtung Bergen und dann weiter südlich ging.
Also ihr habt euch hauptsächlich im Süden, also im nördlichen Teil des Südens aufgehalten. Ich finde ja Geiranger zum Beispiel ist auch ein wunderschönes Örtchen. Und wenn du da durch diesen Geiranger Fjord schipperst, das ist halt irre, wie krass hoch diese Wände halt links und rechts sind und wie wunderschön das ist und Wasserfälle links und rechts und einfach total schön.
Ja, also das fanden wir auch unheimlich eindrucksvoll, also auch die Serpentinen, die wir da runtergefahren sind, also auch hier für alle Landy-Fahrer, ich kann das nur empfehlen, wenn man die Serpentinen mit dem Land Rover runterfährt und irgendwie will, dass die Bremsen unten entweder nicht riechen und oder noch vorhanden sind, ja, einfach in die niedrige Untersetzung schalten, oben am Berg, wenn man keinen hinter sich hat, haben eh alle Zeit, ja, sollen die Aussicht genießen, nicht schnell runterkommen. Und dann irgendwie in den fünften Gang hochkuppeln, ja, weil die niedrige Übersetzung und der Motor hat so viel Bremskraft, ich musste de facto nicht mehr bremsen, nur noch vor den Kurven leicht anbremsen. Ja, und im Gegensatz zu allen anderen rochen meine Bremsen nicht, als wir unten angekommen sind.
Ja, das ist schon, also finde ich ja sowieso krass, erstens diese ganzen Passstraßen, die die haben und zweitens die ganzen Tunnel.
Es ist so krass. Diese Tunnel, ich glaube, das war auf dem Weg. Wir sind nämlich nicht nach Bergen reingefahren mit dem Auto, sondern wir sind nach Voss gefahren, haben uns auf den Campingplatz gestellt und sind dann mit der Bahn nach Bergen, weil wir einfach gesagt haben, oh komm, Bergen campen, Stealth-Camping, knifflig. Campingplatz, ja, ist eine Option, aber dann hatten wir gesehen, okay, jetzt nicht nur günstig, parken wir in Voss, ganz bequem, schnappen uns einen Zug und düsen da irgendwie die Stunde Richtung Bergen. Und dann sind wir von Voss Richtung Odda, muss es gewesen sein, gefahren. Ja, und dann sind wir da in diesen Riesentunnel rein und auf einmal war mitten in dem Tunnel einfach ein Kreisverkehr. Und dann fährt man durch diesen Kreisverkehr raus und auf einmal kommt dann halt auch die nächste Riesenbrücke, die da irgendwie den Fjord überspannt. Also Kratos sie da in den Berg reinzimmern.
Ja. Naja, ich finde, ich war auch immer wieder total platt. Also auch wie die halt unter der Stadt da, genau, also Kreisverkehre in Tunneln und also das ist halt total irre, was die, was und wie die bauen. Die wollen ja jetzt auch einen Tunnel für Kreuzfahrtschiffe bauen.
Das hatte ich gelesen. Ich glaube, das hatte ich irgendwo das gelesen, ja, dass sie den bauen wollten.
Das ist ja auch so irre. Das Ding muss ja riesen, super hoch sein, damit da ein Schiff durch kann, weil halt eben die Umfahrung der Insel viel zu gefährlich ist, weil da halt immer irgendwie Wetter ist. Also dann bauen die einfach einen Tunnel.
Ja. Was wir auch sehr faszinierend fanden, waren die Elektrofähren. Also ja, auch sowas unglaublich. Deswegen Norwegen einfach, muss man sagen, von der Infrastruktur der Oberhammer, der Oberknaller. Und ja,
so krass.
Man muss natürlich dafür dann auch Maut und Gebühren zahlen.
Ich habe bis heute noch keine Rechnung bekommen.
Ich wollte es nicht so offen sagen, wir auch nicht. Weil wir das auch vorher gelesen hatten, nö, braucht man nicht unbedingt, weil die Rechnungen kommen nicht immer an. Bei den Fähren haben wir es aber schon gemacht. Da
haben wir uns registriert.
Also ich habe mich auch registriert, aber ich habe bis heute nichts bekommen. Das ist jetzt, also wir waren im Juli da, es ist November, keine Ahnung.
Ja.
Mal gucken.
Ne? Vielleicht kommt das aus dem Staatsfonds raus, vielleicht zahlen die noch mehr das für uns.
Oder nächstes Mal, wenn wir reinfahren, kriegen wir irgendwie mal.
Vielleicht zahlen sie das von der Dividende.
Ja, genau. Vielleicht ist das noch gerade drin.
Aber es ist schon einfach echt irre, was die sich da hingestellt haben. Wenn man sich überlegt, dass Norwegen in den 60er Jahren eins der ärmsten Länder Europas war mit Griechenland zusammen. Ne? Das waren ja nur Fischer und Holzfäller. Und heutzutage, als sie Öl gefunden haben, haben die halt wirklich... alles investiert. Es ist einfach so irre, wenn man in Oslo unterwegs ist oder in Bergen oder auch allgemein im Süden, wie viele Teslas, wie viele Elektroautos man da sieht. Das ist im Norden nicht mehr so viele, ist aber auch echt viel, sehr abgeschieden da oben. Aber im Süden, also der Wahnsinn.
Ja, wir hatten ein Pärchen auf der Trolltunga getroffen, das waren Deutsche, die sind mit ihrem Tesla hochgefahren. Ja, und die sagten dann auch nur so, ja, wir haben hier überall Supercharger, das ist so bequem und irgendwie da ja überall Serpentinen oder Passstraßen, ne, wenn man dann da runterfährt, ganz bequem, dann recharge der Tesla ja so ein bisschen. Also hier, für uns ist das hier gerade Heaven.
Ja, das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Also Heaven für alle.
Ja, also das war wirklich, wirklich krass. Da auch diese Energiedichte an Elektroautos, die da überall rumschippern.
Ja. Was habt ihr denn also in Norwegen oder auch in Schweden so an Wildlife gesehen? Da ist euch bestimmt das eine oder andere vor die Linse oder vors Auto, also vors Auto hoffentlich nicht.
Uns nicht. Also letzteres uns nicht. Wir hatten das in Schweden. Da ist in den Gegenverkehr ist ein Rentier volle Möhre ins Auto und das war des Gegenverkehrs Pechs und unser Glück, weil wenn der Gegenverkehr nicht da gewesen wäre, dann wären wir dran gewesen. Ja, also wir waren auf gerader Linie der nächste Kotflügel, der dafür bereit gewesen wäre. Und das ist zum Glück nicht passiert. Wir haben in Schweden auch durchaus, weil wir einmal vor Regen geflüchtet sind, die ein oder andere Rentierherde mitten auf der Straße dann halt gesehen, wo wir uns dann nur langsam genähert haben, die sich dann irgendwann dazu entschieden haben, mal zu gehen.
Aber die habt ihr schon relativ südlich gesehen, ne? Wenn ihr also auf Höhe Trondheim rübergefahren seid, dann habt ihr die Rentiere ja doch schon echt weit im Süden gehabt.
Ja. Ja. Also richtig viele Tiere, das war zugegebenermaßen letztes Jahr eher, in der Jotunheimrunde, da haben wir wirklich oben in den Gebirgen ganze Herden von Rentieren gesehen, die da um unser Zelt rumgewuselt sind und wir eher Sorge hatten, dass die sich in den Abspannseilen halt mal verfangen und dann Rentier samt Zelt ein Punkt in der Weite wird irgendwann. Aber also das war so unser Wildlife. Es ging ein. Also Schafe zählen nicht dazu, nur dass wir uns einig sind. Ne? Also,
wobei das eigentlich sehr, sehr lustig, weil wir nachts irgendwann wach geworden sind auf einem Parkplatz und uns die ganze Zeit gewundert haben, warum unser Auto so wackelt. Es war nicht windig oder ähnliches. Und irgendwann haben wir auch noch ein paar Glöckchen gehört und gemerkt, die Schafe reiben sich an unserem Watson die ganze Zeit. Und wir haben unser Watson so zum Schaukeln gebracht, dass es wirklich wie so eine kleine Wiege war. Und wir dachten die ganze Zeit, oh, was machen die da draußen? Ja, wie gesagt, an Watson sich ein bisschen
geschrubbelt. Also schubbern da, genau.
Keine Elche gesehen?
Doch, aber Elchkuhn tatsächlich. Leider kein
Elchkühe, ja,
genau. Also kein Elch. Das ist echt auch noch etwas, was wir noch nicht mal in Kanada gesehen haben.
Nee.
Also irgendwie haben die sich bisher versteckt. Und tatsächlich, da war ich persönlich sehr fasziniert von Biber. Den haben wir in Kanada nämlich auch noch nie gesehen. Nee. Aber plötzlich, der erste See in Schweden, trottet uns da so ein Biber weg, weil er ein bisschen genervt war, dass wir uns da gerade halt ein kleines Feuer gemacht haben, um was zu essen. Und haben wir auch noch nie vorher gesehen in live und in Farbe. Und den haben wir in Schweden noch erlebt.
Das finde ich halt echt so cool, dass man da richtig, richtig viele Tiere sehen kann. Also wir haben rund um den, also vor dem Geiranger, oben auf dem Hochplateau, da haben wir extrem viele Elche gesehen. Mhm. Das war echt, echt irre. Also konntest du halt, also wir lang gefahren, hast du die ganze Zeit zur Dämmerung halt überall Elche gesehen. Hammer.
Ja, das ist echt toll.
Also das große Geweih von einem Elch, das haben wir bis jetzt echt noch nicht erblicken können. Ja. Und zumindest, wenn ich mir so die Warnhinweise aus Kanada und Alaska so überlege, was bei Moose, wie das Verhalten da ist, wo einfach nur stand, lauf weg. Aus guter Distanz würde ich die mir gerne mal angucken.
Ja, ja, wir haben jetzt in Kanada haben wir auch welche gesehen. Im Jasper, ja genau, Jasper ja. National Park, da haben wir auch relativ viele gesehen. 5, 6, ja. Das war auch richtig geil. Wir haben also allgemein dieses Jahr in Kanada sehr viel Glück gehabt mit Wildlife.
Also da hatten wir bis jetzt Bären, also in Alaska die großen Grizzlies haben wir gesehen oder Schwarzbären auch in Jasper.
Und auch immer schön mit Cubs auch.
Ja, aber, genau.
Was natürlich gefährlich ist, klar, aber Gott sei Dank auch immer auf Distanz.
Ja, ja, ja.
Und war einfach schön, ne? Die kleinen Teddybären zu sehen, die man so vermeintlich aber trotzdem vermeiden sollte.
Ja, die sind schon schnuffig.
Die sind schon schnuffig.
Ja. Hast du ja in Schweden auch, ne?
Ja, genau. All sowas haben wir zumindest da nicht bewusst im wachen Zustand wahrgenommen. Also ob da jetzt mal was in der Nacht um unser Auto rumgeschlichen ist, was kein Schaf ist und sich schubbert, ja, können wir nicht beurteilen, aber wir sind zumindest in keinen reingelaufen.
Genau.
Ja. Was war jetzt euer Highlight der gesamten Reise? Gibt es da, also es ist immer so schwer, ne, sich auf eine Sache so zu so konzentrieren, wenn man so viel erlebt hat, aber gibt es eine Sache, wo du sagst, boah, das war wirklich gigantisch, das muss man sich eigentlich mal angeschaut haben?
Also für mich persönlich war schon Trolltunga auch mit ein Highlight, weil die Wanderung uns ein bisschen auch an Jotunheim von letztes Jahr erinnert hat, auch wenn es nicht genau dasselbe war.
Ja.
Aber mal wieder auch ein Stück zu wandern, weil natürlich, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, haben wir eher kleine Wanderwege bevorzugt und sind dann auch mal weitergefahren. Und so war halt Trolltunga morgens direkt ganz früh starten, den ganzen Tag unterwegs. Echt auch ein Highlight. Was ein Nachteil war halt wirklich, dass es so ein bisschen voll war an der Trolltunga selber. Aber auch beim schönsten Wetter. Also unglaublich. Diese Landschaft fanden wir da auch, wie gesagt, sehr ähnlich mit Jotunheim. Hat uns da ein bisschen dann zurückerinnert. Und ja, die Trolltunga ist natürlich toll. Also das ist so etwas, wo man sich, glaube ich, auch ewig zurückerinnert, dieses Naturspektakel mal gesehen zu haben. Das war so mein Highlight, weil wir uns auch nicht sicher waren, ob ich es schaffe. Der Anstieg da am Anfang ist ja schon anspruchsvoll. Diese Strecke wird ja auch auf hier Schwarz, Extremst,
ja,
irgendwas eingestuft. Und dann waren wir die ganze Zeit, warum machen wir das? Ich war da ja schon im 5., 6. Monat. Kriege ich das hin? Komm, wir versuchen es. Wenn es gar nicht klappt, gehen wir halt zurück. Aber war überraschenderweise gar nicht so schlimm wie gedacht, weil wir halt sehr, sehr früh gestartet sind. Ging das auch mit dem Anstieg? Ich glaube, wenn man das zur Nachmittagshitze gemacht hätte, wäre ich K.O. gewesen.
Ja. Also für mich war es von der Natur her, war es Jostedalbreen. Also da standen wir hinten in einem dieser Gletschertäler und hatten damit dann halt Zugang zu 3, 4 Gletschern, die da halt runtergingen und man konnte da recht bequem hinwandern. Und das war halt mal, Das war halt mal so einer der wenigen Stellen in Norwegen, wo A, kein Handynetz war, also so null Empfang. Und das Tal war dermaßen eng, dass die Sonne halt auch erst gegen 11.30 Uhr aufging. Ja, und schon gegen 17.30 Uhr sich hinterm anderen Berg wieder verkrochen hat. Damit wurde es recht schnell, naja, dunkel, also damit wurde es recht schnell dunkel und halt aber auch kalt. Aber das war halt einfach so ein unheimlich ruhiger Ort. Das fand ich richtig schön. Und so städtisch, dörflich fand ich Lom. Das war halt einfach, es ist so ein Bergdorf, wie du es haben willst. Also so wie die Amerikaner und die Kanadier sich das da halt künstlich irgendwo hinbauen. Und ich will jetzt gar nicht wissen, ob Lom nicht genau deswegen auch so aufgebaut hat, aber das war halt, da sind so Steinhäuschen, innen ist alles mit Holz vertäfelt. Das riecht auch genauso da drinnen. Und dann ist da eine kleine Bäckerei, die machen lecker Zimtschnecken. Das war einfach süß. Das war wirklich schön da.
Wo ist das, Lom?
Lom ist auf dem Weg Richtung Geiranger Fjord. Also wenn man die Serpentine runterfährt. Und das ist die Abzweigung Richtung Spiterspolen, wo man auf den Galhopping, also den höchsten Berg Norwegens, hoch kann. Davor ist das.
Ah, okay. Ja, die Ecke, da war ich nicht. Aber sehr cool. Sehr cool, ihr zwei. Vielen Dank, dass ihr das mit mir und uns allen geteilt habt, eure Erfahrungen, eure Erlebnisse der letzten 2 Jahre. Jetzt, wo die Welt sich langsam wieder öffnet und Reisen nach Kanada jetzt auch wieder gehen, trotzdem nochmal Skandinavien?
Auf jeden Fall. Ja. Also da muss man sagen, es muss nicht immer so weit weg sein. Was wir sehr gerne gemacht haben und auch jetzt zurückbetrachtet genau richtig war, da nun mal jetzt der Familienzuwachs ansteht und man vielleicht dann nicht die langen Strecken jetzt in den nächsten Jahren bevorzugt, ist es halt ideal, dass wir Watson haben. Wir werden nächstes Jahr uns an den Umbau machen, sodass die Kleine auch mit kann.
Ja.
Und dann geht es auf jeden Fall mal wieder nach Skandinavien. Schweden finden wir da auch mit den ganzen Badeseen sehr interessant, auch mal mit Kindern.
Ja, dafür ist es top.
Das ist einfach top. Dann kann man da auch mal 3 Tage an so einem Badesee chillen mit einem Sandstrand. Also das würde man sich, glaube ich, hier in Deutschland wünschen, so viel Auswahl an Badeseen. Aber ansonsten auch tatsächlich mal in Richtung Süden. Ja, was hatten wir gesagt? Marokko. Fänden wir auch mal interessant, verschiedene Ziele.
Die so entdecken halt mal. Ja. Ne? Aber Skandinavien wird eine Bank sein. Also ja, das ist Gesetz. Da würde ich wieder hin. Das war richtig schön.
Ja.
Sehr cool. Das freut mich sehr. Ich wünsche euch dreien, vieren, also mit Auto 4, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dass ihr Teil des Podcasts wart. Und ja, alles Gute. Bis bald.
Wir haben zu danken. Vielen lieben Dank.
Dankeschön, euch auch alles Gute. Bis dann.
Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit der, was ist das denn, 172. Off the Path Podcast-Folge. Was ich vergessen habe, in der Pre-Roll zu erwähnen, ist, dass ihr natürlich alle Infos in den Shownotes findet. Ihr findet sie unter www.offthepath.folge172. Folge 172, das ist richtig krass. Ja, vielleicht schaffen wir 2022 die 200. Off the Path Podcast-Folge. Über 200 Folgen habe ich tatsächlich schon aufgenommen, aber die habt ihr alle nicht gehört, weil wir viele aussortiert haben, weil meistens die Interviewpartner dann doch nicht so gut waren, wie wir gehofft haben. Das Interview dann doch nichts war, das ist leider tatsächlich ab und zu mal der Fall. Wir veröffentlichen nur die besten Folgen für euch und ich hoffe, diese Folge hat euch auch gefallen. Die 172. Folge mit Thorsten und Astrid und deren Skandinavien-Roadtrip mit dem Defender. Hinterlasst gerne eine Bewertung, schreibt mir gerne auf Instagram, wie gesagt, unter Off the Path oder folgt uns dort für mehr Skandinavien-Inhalte bzw. Finnland-Inhalte. Finnland gehört ja gar nicht zu Skandinavien. Und genau, ansonsten wünsche ich euch natürlich einen, wie gesagt, fantastischen Start in dieses Jahr. Wir hören uns bald wieder. Wenn ihr wollt, Ende Januar kommt die nächste Folge und haltet die Ohren steif, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.